Hi, wir sind Anna und Jan.
Wir sind Geschwister, jeweils Eltern von zwei kleinen Kindern und gemeinsam führen wir das Familienunternehmen Baby One.
Wenn sich ein Baby auf den Weg macht, sind wir für werdende Eltern und junge Familien da und halten alle wichtigen Dinge rund um die Baby- und Kleinkindausstattung für dich bereit.
Und ab jetzt sind wir nicht nur in unseren Fachmärkten und auf babyone.de für dich da, sondern auch in unserem ersten eigenen Podcast.
Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit unserer Moderatorin Alicia, die dich mit auf ihre Reise von der Schwangerschaft bis hin zum Familienglück nimmt.
Sie ist gerade selbst schwanger und erlebt alles zum ersten Mal. Mega aufregend. Seid ihr dabei? Dann jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Vielen lieben Dank, liebe Anna und lieber Jan. Und herzlich willkommen an alle werdenden Mamas und Papas zur ersten Folge von unserem Podcast Schwanger mit Baby One. Wie erwähnt bin ich Alisa, 37 Jahre alt und gerade zum allerersten Mal schwanger. Der Weg dorthin war gar nicht so einfach und genau davon möchte ich euch nun erstmal erzählen. Ich habe vor 5 Jahren meinen absoluten Traummann kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Da wir unsere Zweisamkeit noch ein bisschen länger genießen wollten, haben wir uns entschlossen, meine Eizellen einfrieren zu lassen. Damit haben wir uns sicher gefühlt, was sich später allerdings als Irrtum herausstellte. Denn anscheinend sind gefrorene Eizellen keine Garantie für ein Kind. Im Juni 2020 fühlten wir uns bereit, unsere Familie zu vergrößern und besuchten aufgeregt die Klinik, um mit Hilfe der eingefrorenen Eizellen schnell schwanger zu werden. Das verlief aber anders, als wir es uns vorstellten. Egal, was wir probierten, es funktionierte einfach nicht. Man sagt, dass 7 von 10 künstlichen Befruchtungen nicht klappen. Aber in jedem Versuch steckten wir unsere ganze Hoffnung. Man zeigte uns die befruchteten Eizellen, die sich teilten und sich gut entwickelten. Was kann da schon schiefgehen? Eine ganze Menge. Denn keine der Eizellen nistete sich bei mir ein und eine Schwangerschaft kam einfach nicht zustande. Eine Achterbahn der Gefühle, denn wir schienen so oft so nah an unserem Ziel zu sein, aber irgendwie klappte es einfach nicht und die Zeit schien uns davon zu rennen. Ermüdet von Hormontherapien suchte ich mir eine neue Ärztin in der Hoffnung, andere Antworten zu bekommen und die erhielt ich dann tatsächlich auch. Nach einer gründlichen Untersuchung machte mir die neue Ärztin Mut und sagte, dass wir es einfach auf natürlichem Wege versuchen sollten. Verunsichert, aber hoffnungsvoll machten wir uns also an die Arbeit. Ein Tipp, den mir die Ärztin mit auf den Weg gab, und ja, ich weiß, es ist wohl der Klischee-Ratschlag schlechthin, sich einfach nicht verrückt machen lassen und die Intimität genießen und es nicht als Leistungssport zu sehen. Einfacher gesagt als getan. Aber das haben wir tatsächlich dann auch so versucht. Und verrückterweise bin ich genau in diesem Monat dann schwanger geworden. In dem Moment, als wir beide wirklich gar nicht daran gedacht haben. Das hört sich jetzt alles nach dem typischen Schwangerschaftsmärchen an. Aber bei uns war es tatsächlich so. Als meine Periode nicht pünktlich kam, habe ich noch nicht mal an eine Schwangerschaft gedacht und mehr oder weniger aus Spaß mehrere Tage später einen älteren Schwangerschaftstest gemacht, der noch bei mir im Bad rumlag, von meinen vorherigen krampfhaften Versuchen. Ich musste noch nicht mal die vorgegebene Zeit abwarten. Sofort sah ich ein fettes Plus. Ich war so perplex, dass ich mich schlafen gelegt habe und die Situation tatsächlich erstmal ignorierte. Irgendwie konnte ich es nicht glauben und wollte keine falschen Hoffnungen in mir wecken. Auch mein Mann schien wenig überzeugt und eher misstrauisch. Erst am nächsten Tag ging ich zum Drogeriemarkt, um 2 weitere Tests von unterschiedlichen Firmen zu kaufen. Aber nicht aufgeregt wie sonst immer, sondern vollkommen entspannt. Denn ich ließ immer noch keinen positiven Gedanken zu, aus Angst, wieder enttäuscht zu werden. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass unser Babywunsch tatsächlich so einfach in Erfüllung gegangen ist. Ich ging ins Bad und starrte auf die beiden neuen Tests. Der erste zeigte 2 Linien und der zweite sagte, schwanger, 2. bis 3. Woche. Mit einem breiten Grinsen lief ich ins Nebenzimmer zu meinem Mann, der im Homeoffice saß und sagte, Schatz, wir sind schwanger mit Baby Number One. Ehrlich gesagt kann ich euch nicht genau sagen, was seine Reaktion war, denn ich war wie im Schock. Wie konnte es auf einmal doch so einfach funktioniert haben? Ich musste es mir einfach bestätigen lassen und machte sofort einen Termin bei meiner Frauenärztin. Und tatsächlich, der Ultraschall bestätigte die Schwangerschaft. Sie zeigte mir die Fruchthöhle auf dem Bildschirm und ich konnte mit eigenen Augen sehen, dass etwas in mir heranreift. Allerdings musste ich mich 2 Wochen gedulden, um zu sehen, ob auch wirklich etwas in der Fruchthülle drin ist. Und wieder saßen wir in der Achterbahn der Gefühle, auch bekannt als unser Wohnzimmer, mit Chips und einer Kanne Tee. Denn an den Wein traute ich mich leicht optimistisch gar nicht mehr ran. Alles deutete auf eine Schwangerschaft hin, aber es hieß abwarten. Von der einstigen Gelassenheit war nun keine Spur mehr übrig. Die 2 Wochen schienen wie 2 Jahre. Die Zeit blieb gefühlt einfach stehen. Aber dann, beim nächsten Arztbesuch, konnten mein Mann und ich endlich unser Baby sehen. Die Reise hat begonnen. Mittlerweile bin ich im 3. Monat schwanger und freue mich so sehr, dir über meine bisherigen Erfahrungen zu erzählen und gemeinsam mit Baby One alle wichtigen Fragen zum Thema der Schwangerschaft zu klären. Und diese scheinen von Tag zu Tag mehr zu werden. Es ist so eine aufregende und neue Zeit für alle werdenden Eltern, mit so vielen unterschiedlichen Informationen. Ich bin unendlich dankbar, dass ich das Team von Baby One von Anfang an meiner Seite habe und die Möglichkeit bekomme, in jeder Folge über ein neues, spannendes Thema zu sprechen. Ich denke, alle werdenden Eltern haben Angst vor den gleichen Fehlern und Herausforderungen und ich freue mich daher besonders, mit euch zusammen auf diese 9-monatige Reise zu gehen, über gemeinsame Ängste zu sprechen, uns gegenseitig Mut zu machen, peinliche Fragen zu stellen und hilfreiche Antworten von Expertinnen zu bekommen. Das Team von Baby One wird uns genau erklären, was wir als Erstausstattung brauchen, wie wir den richtigen Kinderwagen und richtigen Kindersitz finden. Ich spreche mit Hebammen, einer Schlafexpertin, einer Doula, einer Frauenärztin und vielen anderen Menschen, die ihr Wissen teilen, mal aus dem Nähkästchen plaudern und ein paar Geheimnisse und Tipps und Tricks verraten, die man sonst nicht so einfach bekommt. Also nochmals, herzlich willkommen bei Schwanger mit Baby One, deiner Audiofamilie, die dich auf dieser einzigartigen Reise begleitet. So, ihr Lieben, jetzt wisst ihr, wer ich bin und hoffe, dass meine Geschichte auch ein paar Hörern Mut macht, die noch versuchen, schwanger zu werden. Bevor wir aber über die größten Schwangerschaftsmythen sprechen und lernen, was denn nun alles stimmt oder was nicht, möchte ich an dieser Stelle Anna und Jan, die beiden CEOs von Baby One, zu Wort kommen lassen. Denn Baby One ist schließlich der Grund, warum ich hier überhaupt sitze. Hallo nach Münster, hallo Anna, hallo Jan. Anna und Jan, sag doch mal, was hättet ihr gern vor der Familiengründung gewusst?
Dass es nicht den richtigen Zeitpunkt dafür gibt. Ich glaube, man zerbricht sich viel den Kopf darüber, wann genau ein Kind passt. Und so richtig passt es nie und eigentlich passt es auch immer, weil es einfach was extrem Cooles ist. Es ändert sich viel, aber man verpasst auch nichts, weil man so viel dazu kriegt.
Also ich hätte gerne vor der Familiengründung gewusst, dass es echt sinnvoll ist, sich ein tolles Reisetaschenset anzulegen, weil du nie wieder dein Haus verlassen wirst, ohne dass du aussiehst wie ein absoluter Packesel. Wenn ich überlege, was ich alles für ein Baby und später für 2 Kleinkinder mit aus dem Haus nehmen musste, da wäre so ein schönes Set ganz nett gewesen.
Vielen lieben Dank, Anna und Jan. Und das stimmt natürlich, einen richtigen Zeitpunkt gibt es einfach nicht. Ich freue mich aber auch schon total auf die vielen Veränderungen. Und vielen Dank für den tollen Tipp, Anna. Ein passendes Reiseset ist eine super Idee. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das werde ich mir nochmal schnell zulegen. So, und jetzt möchte ich über die größten Schwangerschaftsmythen mit meinem Frauenarzt Dr. Björn Horstkamp sprechen. Er hat mich während meiner Schwangerschaft natürlich sehr unterstützt. Dr. Horstkamp, stellen Sie sich doch einmal selbst kurz vor.
Mein Name ist Björn Horstkamp. Ich bin ärztlicher Leiter und Gründer des Gynäkologikums in Berlin sowie der Wunschkinderklinik im Zentrum der City West.
Schützstellen vor Schwangerschaft.
Ein Mythos, der vielleicht gar kein Mythos ist, heißt, Stillen schützt vor Schwangerschaft. Daran ist eine ganze Menge dran. Schuld ist ein Hormon, das Prolaktin, das sogenannte Stillhormon, das in der Schwangerschaft und dann beim Stillen ausgeschüttet wird in erhöhtem Maße. Insbesondere dann, wenn das zu stillende Kind die Brust berührt, wird Prolaktin vermehrt ausgeschüttet. Wenn Stillen nun in einem Intervall stattfindet, was im Bereich 3 bis 4 Stunden ist, die Abstände also nicht größer sind, dann reichen die Prolaktinspiegel aus, um vor einer Schwangerschaft zu schützen, die störenden Zyklus und die Eizellentwicklung zu zum Beispiel. Aber es ist kein sicheres Verfahren, deswegen weisen wir immer darauf hin, dass es mit einer, ja, mit Unsicherheit verbunden ist und dass andere Verhütungsmittel zusätzlich angewandt werden sollen. Aber es ist das älteste Verhütungsmittel aller Säugetiere, dieses Prolaktin, das Wunderhormon. Und die Frauen haben eben früher jahrelang gestillt, hatten dann ein, zwei Perioden, wurden möglicherweise wieder schwanger und stillten dann über eine lange Zeit auch, weil sie so verhindern konnten, ganz kurzfristig wieder schwanger zu werden. Also an diesem Mythos ist ganz viel dran. Es ist allerdings nicht so sicher, wie wir das heute von der Pille oder von anderen Verhütungsmitteln erwarten würden. Aber es ist insgesamt ein Schutz vor Schwangerschaft.
Schwangere essen am liebsten saure Gurke mit Nutella.
Es, glaube ich, variiert sehr. Sicher ist, dass Schwangere den Geschmackssinn ein bisschen verändern. Und deswegen sind saure Gurken, die ja doch ganz charakteristisch sprechen, glaube ich, jetzt nicht unbeliebt bei Schwangeren. Was vielleicht mit den Veränderungen im Geschmackssinn zu tun hat. Nutella wiederum könnte ich mir gut vorstellen, weil intuitiv eine Schwangere möglichst viel Kalorien zu sich nehmen will, um das Leben des Kindes zu schützen. Und unsere Vorfahren hatten ja nicht so einen geregelten, eine geregelte Zufuhr von Nahrung, wie wir das haben, sondern da musste man auch ein bisschen auf Vorrat essen. Das ist ja unser aller Problem, was das Gewicht anbelangt. Und so natürlich auch eine Schwangere, die dann intuitiv auch an das Kind denkt und alles, was dann richtig schön hochkalorisch ist, natürlich sehr gerne zu sich nimmt. Empfehlen tun wir natürlich was ganz anderes. Wir empfehlen frisches Gemüse, Salat und Obst. Wir empfehlen Vollkornprodukte, Milchprodukte, Fleisch und Fisch sollten ganz sicher zum regelmäßigen Konsum beitragen. Nun haben wir mittlerweile so viel Vegetarier, dass das oft sich im Mangel zum Beispiel an Eisen und B12, was für die Schwangerschaft ganz, ganz wichtig ist, auswirkt. Also wer nicht Vegetarier ist, sollte auf Fleisch und Fisch auf jeden Fall nicht verzichten in der Schwangerschaft. Dagegen auf jeden Fall Fettes und Süßes sparen, wo es geht, denn das hat keinen guten Einfluss auf die Schwangerschaft.
Du musst jetzt für zwei essen.
Das sollte man nicht tun, denn das Kind, was man da bei sich hat, ist ja einen ganz großen Teil der Schwangerschaft noch übersichtlich, möchte ich sagen. Also es verbraucht selber sicherlich nicht viel. Wenn man sich das statistisch anguckt, dann nehmen Frauen zwischen 5 und 18 Kilo in der Schwangerschaft zu. Für Normalgewichtige wäre eine Zunahme von 10, maximal 15 Kilo empfehlenswert. Kommt man schon mit einem Übergewicht in die Schwangerschaft hinein, sollte man eher weniger als 5 Kilo zusätzlich an Gewicht zunehmen, weil sonst im Rahmen des Übergewichtes die Risiken wieder zunehmen. Und ein Essen für zwei ist, also für zwei Erwachsene heißt das ja am Ende, ist natürlich nicht sinnvoll, weil dann kommt man in Zunahmen, Gewichtszunahmen hinein, die die Schwangerschaft gefährden, die einen Schwangerschaftsblutzucker auslösen können. Das ist eine typische Komplikation von Übergewichtigen, die schwanger werden. Aber das kann auch auftreten bei Frauen, die normalgewichtig sind und einfach zu sehr zunehmen. Aber auch das ist möglich, ist, dass Frauen sich ganz normal ernähren und trotzdem so einen sogenannten Gestationsdiabetes, also einen Schwangerschaftszucker bekommen. Grundsätzlich sollte man es nicht übertreiben mit vielem Obst und Obstsäften, in denen eben sehr, sehr viel Fruchtzucker ist. All das überfordert die Bauchspeicheldrüse sehr schnell. Und die Bauchspeicheldrüse ist durch die Schwangerschaft selber eben strapaziert, weil die Mutter auch Funktionen der Schwangerschaft, des zunehmenden Gewichtes, auch des Kindes mit über die eigene Bauchspeicheldrüse übernimmt. Und deswegen Vorsicht mit allzu zuckerhaltigen Lebensmitteln und insgesamt gesund ernähren, Gemüse und Sport und all das, was man unter einer gesunden Ernährung versteht. Und auf übermäßige Fette und Zucker verzichten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und dient auch dem Wohl des Kindes.
In der Schwangerschaft darfst du dir nicht die Haare färben.
Also wissenschaftlich ist das nicht so ganz eindeutig festgelegt. Grundsätzlich muss man sagen, dass chemische Substanzen, die beim Auftragen auf die Haut oder auf die Haare natürlich eindringen können und damit auch in den mütterlichen Blutkreislauf und letztlich darüber auch zum Kind. Nur ist das Kind durch die sogenannte Plazenta-Schranke gut geschützt für die allermeisten Substanzen, auch für Bakterien und Viren. Und dieser Schutz stellt schon eine recht gute Barriere dar. Aber theoretische Überlegungen gibt es natürlich schon eine ganze Reihe. Und wenn man sich zum Beispiel das gängige Tönen mit einem Farbstoff ansieht, dann legt sich diese Tönung ja um die einzelnen Haare und wird auch wieder ausgewaschen. Das heißt, das ist eigentlich eine oberflächliche Färbung der Haare durch ein Auftragen eines Farbtons. Aber die Haare werden jetzt in ihrer Struktur nicht wesentlich verändert. Das ist natürlich was anderes, wenn man eine richtig dauerhafte Koloration betreibt. Das sind viel aggressivere Stoffe. Das ist Ammoniak, das ist Wasserstoffperoxid und Farbmoleküle. Und die dringen in das Haar tief ein und verändern das Haar. Deswegen das, was man als Kolorationen bezeichnet, das würde ich in der Schwangerschaft nicht machen. Ungeachtet der Tatsache, dass ich so richtig gute Studienergebnisse zu diesem Thema nicht habe. Also Moral der Geschichte, Tönen ja, Koloration aus meiner Sicht nicht und ich würde in dieser Phase einfach darauf verzichten.
Stimmt es, dass Männer mit ihren Partnerinnen schwanger sind und sich hormonell verändern?
Ist das richtig oder nicht? Aus meiner Sicht gibt es dafür nicht wirklich wissenschaftlichen Nachweis. Ich glaube, dass es einfach eine andere Phase ist, in die Männer natürlich eintreten, gerade wenn das die erste Schwangerschaft ist und die Familiengründung dann geplant wird und man sitzt vielleicht viel mehr zusammen, macht sich zu Hause gemütlicher, kocht abends mehr. Und die Männer trinken dann doch auch vielleicht das zweite Glas Wein und gehen etwas seltener zum Sport. Und das führt vielleicht dazu, dass sie auch ein bisschen Gewicht zunehmen. Und wir wissen, dass jedes Kilo Gewichtszunahme, was ja dann einfach Fett ist, sich auch hormonell auswirkt. Denn Fett ist grundsätzlich ein sehr starker Produzent von Hormonen. Östrogene werden vermehrt im Fettgewebe gebildet. Und das kann schon sein, dass hier eine gewisse, Verweiblichung beim Mann stattfindet. Aber das ist eher auf die Gewichtszunahme zuzuführen. Und er kann natürlich auch Gewicht zunehmen, ohne dass seine Partnerin schwanger ist. Aber wir sehen das schon ein bisschen häufiger, dass Männer dann eben auch Gewicht zunehmen, aus Solidarität oder einfach aus Gemütlichkeit. Also auch die Männer sollten hier auf sich achten. Und jedes Kilo Gewichtszunahme bedeutet höhere Östrogenspiegel und die Testosteronspiegel können dann nicht mehr so wirken. Das kann den Mann äußerlich verändern, vielleicht so, wie er das gar nicht so will. Aber es ist eine Randerscheinung, auch das geht meistens wieder zurück und ist auf jeden Fall jetzt nicht wirklich ernst zu nehmen oder was Schönes.
Je länger du die Pille nimmst, desto schwieriger wird es, schwanger zu werden.
In den Foren wird auch immer wieder diskutiert, ob eine lange Pilleneinnahme dazu führt, dass es schwieriger wird, schwanger zu werden. Das ist aus meiner Sicht wirklich falsch, weil wir wissen, dass nach Absetzen der Pille in den ersten 3 Monaten die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit am höchsten ist. Und nicht niedrig, deswegen empfehlen ich Paaren, die schwanger werden wollen, auch tatsächlich es nach Absetzen der Pille direkt zu versuchen. Es ist keinesfalls so, dass die Pille oder die Hormone, die man mit der Pille aufnimmt, erst über einen langen Zeitraum abgebaut werden müssen und dass man dann erst schwanger werden kann. Das ist im Wesentlichen so, es gibt die reinen Gestagenpillen, bei denen es ein bisschen anders ist und da kann es zum Teil dauern, bis man schwanger wird. Normalerweise bei den Kombinationspillen, also wo Östrogene und Gestagene drin sind, das sind 95% aller verschriebenen Pillen in Deutschland, da ist es so, dass die Zeit nach Absetzen, ersten 3 Monaten am besten sind. Mit der Pille nimmt man ja auch nicht Hormone zusätzlich auf, sondern die körpereigene Produktion der Hormone in den Eierstöcken wird lediglich für die Zeit unterdrückt. Also die Länge der Einnahme spielt hier keine Rolle. Die Eierstöcke gehen einfach in eine Art Schlaf, funktionellen Schlaf. Und solange Östrogen kommt, schlafen sie, weil das Gehirn sagt, es ist ausreichend Östrogen da. Und die Eierstöcke müssen jetzt nicht zusätzlich produzieren. Die Östrogenspiegel entsprechen auch in etwa dem, was von den Eierstöcken produziert wird, wobei da eine doch ganz gehörige Varianz im Laufe des Zykluses ist. Am Anfang etwa 30 Picogramm Östradiol und während der Ovulation 300. Also hier sind Frauen auch ganz erheblichen Schwankungen ausgesetzt. Grundsätzlich nochmal: keine Verschlechterung der Chance, schwanger zu werden durch eine lange Pilleneinnahme. Ganz im Gegenteil, für viele Frauen ist es die Möglichkeit, überhaupt schwanger zu werden, wenn sie zum Beispiel unter einem PCO, einem polyzystischen Ovar leiden, dann und keine Ovulation haben, keine Blutung haben über längere Zeit, dann ist die Pille ein Schutz für die Ovarien und bedeutet letztlich, dass die Frauen schneller und besser schwanger werden, wenn sie die Pille nehmen, solange sie nicht schwanger werden wollen.
Deine Bauchform verrät das Geschlecht des Babys.
Das ist totaler Unsinn und ich kann mir auch niemanden vorstellen, der das seriös vertritt. Aber bei einer Wahrscheinlichkeit von etwa 50% tippt man natürlich nicht so häufig falsch. Und deswegen hält sich das natürlich auch gut und es ist eine Spekulation, die vielleicht auch Spaß macht den Angehörigen und den Partnern und das ist einfach so ein Spielchen, aber es ist nicht seriös aus der Bauchform ableitbar, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.
Das war es auch schon mit unserer ersten Folge. In der nächsten Episode besuche ich einen Baby One Fachmarkt in Berlin. Und lasse mich von den beiden Produktexperten Markus und Sebastian zur Baby-Erstausstattung beraten. Was brauche ich denn nun wirklich? Bis zum nächsten Mal, eure Alisa.